Und dann ist der beste Moment zu sagen, kommen Sie mal mit, gehen wir gemeinsam ins Zimmer oder wie auch immer, es kann auch zu Hause sein, und bleiben Sie mal 5 Minuten sitzen bei Ihrem lieben Angehörigen und machen Sie, legen Sie die Hand auf die Brust, beobachten Sie, wie wirkt die Person auf Sie? Durstig, hungrig, und dann kommt sie ja meist nah, eigentlich sehr geschwächt, sehr zurückgezogen, aber doch entspannt, und dann kann man sagen, ja, das ist, weil der Sterbeprozess begonnen hat, und da muss man auch das Wort sagen, sterben.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung, und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft. Wir möchten mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care sprechen.
Yay! Und wir sind ja einer der ersten deutschsprachigen, schau.
Hoppala. Oh je, wir müssen wieder zur Folge 0.
Wir sind einer der ersten deutschsprachigen Palliativ-Podcasts. Aber der Titel der heutigen Folge ist irgendwie sehr englisch. Und ja, vielleicht gibt es eh was Passenderes auch auf Deutsch, aber irgendwie hat er mir so gut gefallen. Und wir haben jetzt mal den Working Title. Das hatten wir bei so wissenschaftlichen Projekten auch oft, dass man sagt, das ist jetzt mal der Working Title, vielleicht ändert er sich noch. Auf jeden Fall hätte ich mir überlegt, dass wir über Pitfalls in der End-of-Life-Care sprechen.
Hast du so schön gesagt.
Also irgendwie ein Pitfall, ich weiß nicht, ist das medizinisch, warum verwenden wir das so oft, oder ich verwende Pitfall so häufig?
Ja, das hat sich, glaube ich, einfach auch so eingeschlichen in unsere Sprache, so wie Do's and Don'ts, und es gibt im Deutschen nichts Gescheites.
Das ist eher ein bisschen das gleiche wie Do's and Don'ts, das hatten wir auch schon mal, Do's and Don'ts am Lebensende. Aber ja, es geht halt um die Fallstricke.
Vielleicht auch auf dem Weg zum Lebensende hin. Ich glaube, das ist uns ja besonders wichtig, dass wir schon viel früher beginnen sollten.
Das stimmt. In der End-of-Life-Care, das ist auch wieder so ein urbreiter Begriff, weil wann beginnt das Lebensende?
Mit der Geburt.
Genau.
Schenkt man den Tod. Ja.
Und dann haben wir auch schon mal über die Prioritäten am Lebensende, glaube ich, gesprochen. Und da war eben in dem King's College in London, gab es eben die Unterscheidung zwischen End-of-Life-Care im letzten Lebensjahr oder in den letzten Lebenstagen. Also irgendwie ist End-of-Life-Care auch nicht definiert.
Comfort-Terminal-Care ist vielleicht für viele so wirklich auf die letzten Wochen bezogen, und End-of-Life-Care ist vielleicht auch auf das letzte Lebensjahr bezogen. Ja. Immer wieder, wenn du das recherchierst für wissenschaftliche Arbeiten, kommst du vom Hundertsten ins Tausendste, und auch wenn es definiert wäre, würde jeder darunter verstehen, was er möchte. Also insofern glaube ich, es geht einfach darum zu erkennen, dass es vielleicht sein könnte, dass ein Mensch bald verstirbt, und sich rechtzeitig Gedanken zu machen, was dann passieren wird. Und sehr häufig sind es viele Krankenhausaufenthalte, sehr häufig sind es Symptome, die auftreten, unterschiedliche Bedürfnisse von den Betroffenen selbst und ihrem Umfeld. Und dass man diese Dinge auch ein bisschen am Schirm hat, und wie du das so schön mal erläutert hast aus England, Diagnose Dying. Also es ist wie eine Diagnose zu stellen, das wird oder das kann auf sie zukommen in naher Zukunft.
Genau, und das wird auf uns alle zukommen. Deshalb fängt es ja wirklich schon früh an. Können wir uns schon früh mit unseren Wünschen, Werten und Zielen auseinandersetzen in jeder Form. So auch wie im letzten Mal mit Sunita Puris Worten, wofür zahlt es, also lohnt es sich zu kämpfen, oder was ist heilig, haben wir dann für uns so gefunden ein bisschen. Und es gibt einfach Dinge, die immer wieder an uns herangetragen werden und Fragen, und wir freuen uns über alle Nachrichten, die wir bekommen, auf diversen Kanälen. Und deshalb, ja, gibt's einfach Sachen, die sich wiederholen, wo wir uns denken, es ist auch gut, wenn wir sie wiederholen, wie sie so gehandhabt werden sollten. Aber es ist halt wirklich wieder mal wichtig, das hast du dann letztens auch gesagt, es ist halt einfach nie was hundertprozentig. Also es ist jede End-of-Life-Situation anders und individuell und es gibt nie trotzdem das eine Kochrezept. Also es ist nie immer nur den Morphin-Perfuser starten.
Es gibt kein,
so gehört.
Genau, kein Standard Operating Procedure. Jetzt muss ich dich fragen, ob du das jemals in ein Stammbuch hattest, du noch Stammbücher? Ich glaube, das gibt es jetzt gar nicht mehr, oder? Mir wäre das nicht mehr aufgefallen.
In der Schule, ja. So.
Gibt es das noch?
Ich weiß es nicht.
Und da war ja manchmal auch, also immer das, ich schreibe mich aufs letzte Blatt, weil ich dich am liebsten habe, aber das war immer schon besetzt. Und auch dieser Spruch, today is the first day of the rest of your life.
Oh.
Ja, hast du das auch mal im Stammbuch gelesen?
Niemals.
Ja, das ist sehr plakativ und doch ist es uns nicht so ganz bewusst. Was ich erlebe im Krankenhaussystem ist, dass die Teams schon sehr oft leiden und Moral Distress haben, wenn die End-of-Life-Betreuung schlecht ist oder wenn keine Medikation vorgeschrieben ist, wenn sich niemand zuständig fühlt, wenn aus Angst sogenannte Soft-Codes zur Anwendung kommen. Das bedeutet, drückst halt ein bisschen drauf oder tust du halt alles, was du kannst oder ruf halt mal den Herzalarm und dann schauen wir mal. Das finde ich extrem unelegant, weil man sich einfach vorher überlegen sollte, was aus medizinischer Sicht Sinn macht, bevor man dann andere in etwas hineintreibt, was für beide Seiten sehr, sehr unbefriedigend sein kann, also fürs behandelte Team und aber auch für die betroffenen Menschen selber.
Mhm.
Also dieses berühmte Therapieziel planen, wo viele sagen, noch ein Zettel mehr und weiß ich nicht, kann ich nicht oder habe keine Zeit, das sollte viel, viel mehr ins Bewusstsein gerückt werden. Ich glaube wirklich, dass wir uns alle miteinander so viel an Unklarheiten ersparen würden, wenn wir öfters fragen würden nach den Wünschen, Werten und Zielen.
Ja.
Nicht immer nur in Krisensituationen, sondern wenn gerade mal der Raum dafür da ist, dass wir die Menschen fragen sollten, was ihre schlimmsten Vorstellungen sind, was ihre besten Vorstellungen sind in ihrer konkreten Situation. Wird aber nicht gemacht.
Und wenn es dann vielleicht mal gemacht wird, ist es natürlich überfordernd, weil jetzt nicht so eine normale Frage. Eigentlich wird man in dem Krankenhaus ja eher gefragt, wo der letzte Stuhl war und nicht, was jetzt meine Wünsche oder so sind, weil, weiß ich nicht, das ist eher so, im Lokal wird man vielleicht nach Wünschen gefragt, aber nicht im Krankenhaus. Klar, dass man dann nicht gleich eine perfekte Antwort parat hat.
Und Wünsche können auch oft unrealistisch sein. Also da gibt es auch eine Arbeit, Patient Who Wants Everything, können wir verlinken. Wo klar hervorgeht, dass es oft auch ein bisschen ambivalent ist, dass Menschen sagen, ich will alles, deswegen komme ich an die Uniklinik jetzt in unserem Fall. Und dann ist auch wieder hier die Frage, wie du das bei Sunita Puri ausgeführt hast, was bedeutet denn alles für sie? Ja, ich will so lange wie möglich leben, weil meine Kinder erwarten das von mir. Eigentlich, ich selber müsste jetzt nicht unbedingt. So simpel teilweise, durch ganz simples Nachfragen und nicht die Dinge so für gegeben nehmen und hundertprozentig kommt man oft an die most hidden places, wie Cicely Saunders das gesagt hat. Good care can reach the most hidden places und auch good questions, glaube ich, oder nicht nur gut, sondern einfach nachfragen, kann uns schon sehr stark weiterhelfen.
Genau, und eines der häufigsten Pitfalls jetzt für Medizinerinnen ist die Flüssigkeit am Lebensende. Also das sind wir jetzt dann wirklich am Lebensende, also in den letzten Lebenstagen ist einfach Flüssigkeit nicht mehr indiziert. Also Flüssigkeit über die Vene zu verabreichen. Flüssigkeit, wenn jemand sagt, ich möchte was trinken, natürlich gibt man es ihm dann. Aber künstliche Zufuhr von Flüssigkeit oder Ernährung am Lebensende ist einfach nicht indiziert. Nicht
jetzt musst du den Kalenderspruch sagen.
Genau, und da gibt's auch wieder einen perfekten Spruch von Cicely Saunders. Die Menschen sterben nicht, weil sie nichts essen, sondern sie essen nichts, weil sie sterben.
Genau, weil sie nichts essen und trinken, könnte man sogar sagen, weil ja viele sagen, sie lassen meinen lieben Angehörigen hier verhungern und verdursten und geben nur Morphine. Was soll das überhaupt? Gibt's nicht einen besseren Platz? Ja. Weil das, was sie da machen, das ist ja unmenschlich. Und dann ist der beste Moment zu sagen, kommen Sie mal mit, gehen wir gemeinsam ins Zimmer oder wie auch immer, es kann auch zu Hause sein und bleiben Sie mal 5 Minuten sitzen bei Ihrem lieben Angehörigen und machen Sie, vielleicht legen Sie die Hand auf die Brust, beobachten Sie, wie wirkt die Person auf Sie? Durstig? Hungrig? Und dann kommt sie ja meist, na, eigentlich sehr geschwächt, sehr zurückgezogen, aber doch entspannt. Und dann kann man sagen, ja, das ist, weil der Sterbeprozess begonnen hat. Und da muss man auch das Wort sagen, sterben.
Mm-hmm. Use your D-Words.
Wir können das nicht oft genug betonen.
Und ein anderes Pitfall oder ein anderer Fallstrick für Medizinerinnen sind Medikamente, die vielleicht falsch angewendet werden. Also wir verwenden ja viele Medikamente quasi falsch in der Palliativmedizin, weil wir ja off-label, also nicht der Zulassung entsprechend, die Medikamente einsetzen.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Die Elisabeth Steiner, Frau Magister Elisabeth Steiner, die die Arbeitsgruppe Palliative Pharmakologie in der Österreichischen Palliativgesellschaft leitet, hat das so schön gesagt auf dem Österreichischen Palliativtag. Wenn du nasse Schuhe mit einer Zeitung auskleidest, dann ist das ein Off-Label-Use dieser Zeitung. Sehr gut erklärt, finde ich.
Finde ich auch sehr schöner Vergleich. Und wir verwenden ja zwar viele Sachen Off-Label, aber trotzdem bedeutet das nicht, dass man Medikamente falsch einsetzen sollte. Zum Beispiel, dass man Opioide, also Morphin zum Beispiel, verwendet, um Patientinnen zu sedieren, also in einen schlafenden Zustand zu bringen, weil Opioide sedieren ja eigentlich gar nicht. Also die haben ja, Morphin hat gar kein sedierendes Potenzial.
Wenn du sie überdosierst und dann immer weiter stur steigerst, dann natürlich sind sie irgendwann so, dass die Menschen dann dadurch ganz dämmerig und schläfrig sind. Die Menschen selber wollen das oft gar nicht. Das heißt, Opioide sind sehr wichtig im palliativen Setting. Wir wollen damit jetzt keinesfalls sagen, dass man sie nicht anwenden sollte. Aber man sollte sie so anwenden, dass man immer wieder überprüft, ob sie wirklich sinnvoll sind, ob die Menschen es noch brauchen, ob man die Dosis vielleicht reduzieren kann, ob man vielleicht auch von einer intravenösen Therapie mal wieder wegkommt, wenngleich das im Alltag schwierig ist, habe ich den Eindruck. Einmal Vene, immer Vene. Also wir wollen Morphin in keiner Weise verteufeln. Wir sagen auch immer wieder gerne den Spruch, Morphine kills the pain and not the patient, weil wir sehen, dass manchmal auch bei Atemnot alles versucht wird, 10.000 Sprays, Cortison, Entwässerung etc. Und das Beste wäre, wenn jemand schon eine sehr schwere und fortgeschrittene Atemnot hat, die man anders nicht behandeln kann, Morphine zu geben, so sagen das auch die Guidelines. Aber viele verbinden damit, ja, dann bringe ich ja den Menschen um. Mhm. Also da braucht es viel, viel Aufklärungsarbeit, vielleicht auch Literaturverweise. Ich bin ein Fan davon, auch im Palliativkonzil einmal eine DOI-Nummer zu hinterlassen mit einer Literaturreferenz, wo man nachlesen kann, oder auf entsprechende Guidelines zu verweisen, weil das ist nicht Voodoo, was wir machen. Es hat letztens wieder eine Studentin bei einer Diplomprüfung gesagt, es gibt zu wenig Forschung in der Palliative Care. Und dann wollte ich gleich einmal unterbrechen und sagen, was heißt denn das überhaupt? Ja, wie kommen Sie denn da drauf? Aber ich habe mir gedacht, okay, lass mal es gut sein.
Qualität, nicht Quantität. Ja, genau, also Opioide verwenden wir gerne als, super gerne als Schmerzmittel oder bei Atemnot, aber nicht um Menschen zu sedieren. Und wenn wir schon Opioide anwenden, dann geben wir auch eine Obstipationsprophylaxe, also etwas, das den Stuhlgang erhält.
Weil sonst
kommt man ins Palli-Jail, Gefängnis.
Wir müssen das Palli-Jail,
Nate, wie heißt der Nate?
Nathan Gray, auch ein Arzt, können wir verlinken. Ich finde das Bild so gut, weil da auch drinnen steht, I used scare tactics to have a CPR discussion. Also, sie wollen doch nicht an den Schläuchen hängen. Und dann sagst du, na, will ich nicht, na. Und dann sagst du, der will nicht reanimiert werden. Also wir sollten doch ein bisschen well-balanced sein und auch wir müssen uns hüten vor unseren eigenen, wie soll ich sagen, vor der Palliativgasse, wo wir vielleicht sehr schnell sagen, der rudert einmal mit dem Arm, das ist jetzt sicher ein terminales Delir, müssen wir auch aufpassen, glaube ich. Und immer wieder reevaluieren. Es klingt so langweilig, aber es ist so wichtig, ob eine Therapie noch sinnvoll ist, immer wieder Dinge auch absetzen und nicht nur ansetzen und vielleicht auch andere Stationen, andere Teams, andere Professionen beraten. Beratend zur Seite stehen.
Genau, und in der Betreuung am und ums und vor dem Lebensende ist immer ein individueller Plan ganz wichtig. Also eben, wie du schon gesagt hast, dass man alle Handlungen, vor allem auch medizinische eben, reevaluiert, dass man vielleicht schon mit der Diagnosestellung einer schweren oder unheilbaren Erkrankung beginnt, vorausschauend zu planen. Und dass man für alle Möglichkeiten vielleicht versucht, gewappnet zu sein. Also dass man so eine Art Notfallprozedere hat für alle, für die Patientinnen, mit den Patientinnen erarbeitet, dass man Bedarfsmedikation aufschreibt. Und was ich urwichtig finde, ist, dass man eben auch diesen individuellen Plan im Team bespricht und gemeinsam erarbeitet und den dann halt auch im Team ja einheitlich hält. Und denen auch so mit den Patientinnen kommuniziert, also dass man nicht der eine macht das, der andere macht das und jeden Tag ändert sich die Therapie. Natürlich kann sie sich ändern, weil wir sie reevaluiert haben und uns doch denken, Antibiotikum ist heute nicht mehr indiziert und gestern war es vielleicht noch, aber ja, dass man das halt auch einheitlich versucht zu kommunizieren, um eine Sicherheit zu vermitteln, dass wir wissen, was wir tun.
Was wir sehr häufig gefragt werden, ist, wie ist das mit Wiederbelebungsmaßnahmen? Ich glaube, das ist eine Frage, die fast bei jedem Vortrag kommt. Wir können jetzt natürlich nur für Österreich sprechen, wie da die Situation ist. Ich glaube, es gilt aber letztlich derselbe Grundsatz. Also prinzipiell müssen wir uns aus medizinischer Sicht überlegen und das übersteht eigentlich allen anderen Dingen, welche Maßnahmen sind für diesen individuellen Menschen sinnvoll und welche nicht. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, Wiederbelebungsmaßnahmen würden in dieser Situation nach bestem Wissen und Gewissen nach, und auch das müssen wir immer sehr gut überprüfen und gegebenenfalls im Team und mit anderen Teams gemeinsam entscheiden. Also wenn nach bestem Wissen und Gewissen die Reanimation nicht erfolgsversprechend ist, dann ist sie aus medizinischer Sicht nicht durchzuführen und das ist auch legitim. Auch wenn die Betroffenen reanimiert, also wiederbelebt werden wollen würden, muss man dann so ehrlich sein und sagen, wieder the patient who wants everything. In ihrer Situation würden wir aus medizinischer Sicht, und das sollte man mit den Menschen besprechen, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, man wird gefragt, darf ich auch heimlich den Menschen nicht wiederbeleben? Ja, aus rechtlicher Sicht dürfen wir das, weil wir sagen, wenn wir medizinisch sagen, diese Maßnahme führt nicht zum Erfolg, dann dürfen wir diese Maßnahme auch vorenthalten. Aber eleganter ist es natürlich, so ein Therapie-Zielgespräch mit den Menschen auch zu führen und dann aber nicht zu sagen, na, sie werden wir nicht reanimieren oder sie kommen nicht auf die Intensiv und das kriegen sie bei uns nicht, sondern sie kriegen jetzt Morphium und weiß ich nicht, Sonstiges. Also eleganter ist es immer, wenn man mit den Menschen das bespricht und auch vielleicht das anders formuliert und sagt, im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes haben wir nach bestem Wissen und Gewissen uns im Team aus medizinischer Sicht dazu entschieden, ihr Sterben zuzulassen, sollte es zu einem Herz- und Kreislauf-Stillstand kommen. Dass man das auch anders formuliert und wir fühlen uns selber besser, wenn wir es mitgeteilt haben. Ich weiß, viele sagen, ich habe keine Zeit und ich arbeite auf einer großen Station und wir haben so viele schwer kranke Menschen, die wir nicht wiederbeleben würden. Wenn ich das mit jedem bespreche, mache ich nichts anderes mehr. Wissen wir alles. Aber letztlich würden diese Gespräche mit den Menschen auch dazu führen, dass wir mehr bestärkt werden darin, dass die Menschen das annehmen können. Dass wir nicht das Gefühl haben, wir machen das quasi heimlich, weil wir niemanden traumatisieren wollen. Ich glaube, ich kann nur für mich sprechen. Ich wüsste das gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Auf jeden Fall. Und auch die Angehörigen haben halt, finde ich, ein Recht dazu. Ich meine, wenn man das mit den Patientinnen bespricht, können die das ja dann mit ihren Angehörigen besprechen. Oder eben wir sind auch dabei, es mit den Angehörigen zu besprechen. Weil die haben halt ein Recht, sich zu verabschieden und Zeit zu nutzen, die noch bleibt. Und da finde ich, ist es immer ganz wichtig, dass es eben immer wichtig, die Kommunikation, aber vor allem auch mit den Angehörigen, weil die sind dann diejenigen, die halt überbleiben, dass man mit denen auch klar und deutlich spricht und einfach nicht müde wird, oft dasselbe zu wiederholen und immer wieder es klar zu formulieren und ehrlich und offen dabei zu sein.
Nicht davon auszugehen, dass die Menschen sich denken, na, der liegt auf der Palliativstation, ist eh klar, ja, da, dass da Gewisses nicht mehr gemacht wird. Ganz im Gegenteil, viele Menschen, die zu uns kommen, sagen ja auch, wenn du fragst, was ist ihr Ziel, weil du legst ja auch selber besonders Wert darauf, dass wir das mit den Menschen besprechen, sagen viele gesund werden. Mhm. Du denkst du, hoppala, okay, back to basics. Aber das heißt also sagen, gesund werden es nimmer, kann man auch sagen, Gesundheit, was bedeutet das für sie? Auch hier wieder, nach Georginov würde Therapie, welcher Teil ihres Lebens ist von ihrer Erkrankung nicht berührt worden? Das ist eigentlich eine irrsinnig schöne Frage, finde ich. Wo wir uns auch überlegen müssen, es hat ja nicht immer alles mit der Krankheit zu tun, sondern manche sagen, mein Kind kriegt Schultüte. Ich kann mich ganz gut erinnern an eine junge Patientin, die gesagt hat, das ist das Einzige, was mir wichtig ist, dass ich bei diesem Moment dabei bin, dass mein Kind diese Schultüte kriegt. Und das haben wir alle, glaube ich, als absolute Challenge genommen, dass das möglich war und das war dann auch möglich. Also das sind schon so Momente, wo ich auch wirklich verstehen kann, dass man sich denkt, okay, da gebe ich halt jetzt irgendeine Therapie noch, vielleicht hilft's ja was. Also ich möchte das gar nicht schlecht machen, weil wir handeln oft auch aus ganz anderen Motiven, in der Hoffnung, das Ruder nochmal rumzureißen. Und wir müssen aufhören mit diesem Bashing. Also wir müssen aufhören damit, immer so zu werten, kurativ versus palliativ. Und das eine hat einen hohen Wert und das andere einen niedrigeren. Ich glaube, wir müssen wirklich beide Dinge als essentiell und wichtig ansehen.
Auf jeden Fall, weil das ist ja auch irgendwie was, was wir auch immer wieder sagen, diese Ambivalenz. Und das ist ja eindeutig Ambivalenz, die dann da ist, wenn einmal will man Chemotherapie, einmal will man es nicht. Oder wir sagen, es ist jetzt nicht zur Zeit und die anderen sagen, es ist jetzt das einzig Wahre. Und dass man das halt auch einfach zulässt. Das ist, ja.
Agree to disagree.
Genau.
So viel Englisch machen wir heute.
Und ich finde immer urwichtig, auch wenn man, weil wir reden immer von Planen und Zielen und dass man eben vorausschauend planen soll. Aber wenn es dann wirklich, also wenn dann jemand stirbt oder im Sterben liegt, finde ich, ist es immer urwichtig zu wissen, dass man trotzdem geschockt sein darf. Also,
dass man reingehen soll zu den Menschen, auch egal wo sie sind. Also nicht sagt, der schläft, da brauchen wir keine Visite. Und dass wir auch bei den Dienstübergaben im Krankenhaus oder auch in anderen Situationen einfach sagen sollte, diese Person liegt im Sterben und auch in den Fieberkurven, bei uns heißt das Fieberkurve, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so heißt, Patientenakte oder in der Schweiz, Fieberkurve, weil man früher diese Fieberzacken eingezeichnet hat, dann zum Beispiel vermerkt Reanimation, nein, und das muss unterschrieben sein in Österreich von einer Ärztin oder einem Arzt mit einem Jus Practicandi, also nicht in Ausbildung, sondern approbierte Ärztin, approbierter Arzt, es reicht auch, wenn das einmal pro Woche ausgefüllt ist und unterschrieben ist, wichtig ist, dass es übergeben wird, dass die Leute auch Bescheid wissen im Rahmen der Dienstübergabe, dass das eine Person ist, wo jetzt nicht der Herzalarm gerufen wird oder man eine Wiederbelebungsmaßnahme beginnt und dass man das sorgfältig dokumentiert, am besten auch die Menschen darüber aufgeklärt sind und ihr Umfeld, weil dann löst das so viele Probleme und der Stress wird so verringert durch diese eigentlich simple Maßnahme, die auf manchen Abteilungen, finde ich, sehr gut durchgeführt wird, auch mit Formularen, da gibt es mittlerweile schon sehr viel Literatur dazu. Und dann gibt's aber Bereiche, in denen einfach nicht gestorben wird oder gestorben werden darf oder soll und man so das Gefühl hat, das ist nicht unsere Baustelle. Da wird dann oft am Lebensende im Sinne der Feuerwehrmentalität dann doch noch alles Mögliche ausgelöst und das kann sehr traumatisierend verbleiben in der Erinnerung. Das heißt jetzt bitte nicht, dass jemand, wo das alles gemacht werden soll, das ist ganz eine andere Situation, ja. Also wenn du jetzt einen Blinddarm hast und du kriegst nachher einen septischen Schock und dein Blutdruck geht in den Keller, brauche ich nicht nachdenken, ob ich den Herzalarm rufe, außer du hättest gesagt, auf gar keinen Fall. Aber ja, das sind so die Basics, wo ich so das Gefühl habe, wir lernen immer, auch schon im Studium, zwei Sachen gibt's. Die Sachen müssen medizinisch indiziert sein und die Menschen müssen einverstanden sein damit, dass wir das machen, was wir tun. Und ganz, ganz häufig habe ich so den Eindruck, ist es so Hausbrauch oder personenabhängig, wie das gehandhabt wird. Und das halte ich eigentlich für gefährlich, auch im Sinne der Patientensicherheit. Und da sollten wir auch mehr darüber aufklären und fortbilden, was wir jetzt eben machen mit dem Podcast. Und für die, die uns zuhören, auch wenn sich jemand einfach das Herzblut nimmt, sich dafür einzusetzen im eigenen Team, da eine Struktur reinzubringen und eine gewisse Kultur, lohnt sich das, glaube ich, extrem, egal wo man arbeitet.
Auf jeden Fall. Und ich glaube eben, mit dem man darf geschockt sein, ist es, finde ich, auch für Angehörige, weil ich erinnere mich da immer an eine Ehefrau von einem relativ jungen Patienten, und der ist wirklich über ein halbes Jahr war der eigentlich sterbend. Der war schon ganz abgemagert und dünn. Und es war irgendwie, wir haben ihn, glaube ich, im Sommer übernommen, und sein Ziel war halt, Weihnachten zu Hause zu erleben. Und das ist ein bisschen wie mit der Schultüte, aber wir haben dann auch alle dran gearbeitet, dass er dieses Ziel noch erreichen kann. Und ich glaube, am 26. Dezember ist er dann wieder zu uns gekommen. Und war halt, es hat irgendwie keiner damit gerechnet, dass der noch mehr an Gewicht abnehmen kann. Und der war halt wirklich sehr, sehr kachektisch schon. Und wirklich nur noch ein Haut und Knochen. Und ist dann wirklich innerhalb von kurzer Zeit, also ein paar Stunden, nachdem er bei uns war, ist er bei uns verstorben. Und es war irgendwie, es war trotzdem alles stimmig, weil es war der Frau immer wichtig, dass er nicht zu Hause bei den Kindern verstirbt, und ihm war es wichtig, Weihnachten zu erleben. Und trotzdem war es dann, also es war irgendwie alles so geplant und es ist alles so gelaufen, wie es laufen sollte. Und die Frau war dann trotzdem so, sie weiß es gar nicht, dieses, hat halt, das heißt, mal ganz viel geweint und war geschockt und hat das halt immer so gesagt, so, warum bin ich jetzt so geschockt? Es war ja eh klar, dass es so passieren würde, und warum ist es jetzt so? Und ich war dann richtig dankbar, auch wenn nicht immer der Psychologe kommen soll, aber es ist dann unser Psychologe gekommen und hat dann halt seine Erfahrungen geteilt und hat dann auch gesagt, so, ja, es ist wurscht, wann es passiert ist. Man ist immer geschockt, wenn ein Angehöriger verstirbt. Und das, finde ich, ist einfach auch so wichtig, dass immer wieder, man kann alles planen, man kann alles, also dieser Plan sichert uns nicht davor ab, dass wir irgendwie Trauer abwenden können. Das, finde ich, ist immer wichtig, sich bewusst zu sein. Also es kann vielleicht das Leid lindern, aber es kann nicht die Trauer, die dann nachher da ist, aufhalten.
Das hast du sehr schön gesagt. Jeder trauert auch anders. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich mag auch diesen Begriff der pathologischen Trauer überhaupt nicht, sondern man soll ja sprechen von sozusagen einer verlängerten Trauer, wo man dann ganz genau hinschauen muss, ob das vielleicht dann doch wirklich Auswirkungen hat, die in Richtung Depression gehen und die dann teilweise einer intensiveren Betreuung bedürfen. Aber dieses ganze Pathologisieren von Verhaltensweisen, die eigentlich nur menschlich sind, halte ich auch für gefährlich. Wir haben auch schon Sachen erlebt, je nach Kultur, wo sich Leute auf den Boden werfen und laut schreien und sich dann auch denken, na servus, da liegt jetzt wer daneben, der vielleicht gerade den ersten Tag da ist, bei uns auf der Palliativstation, und daneben geht die Post ab. Was willst du denn machen? Auch da ist es besser, dass offen anzusprechen, oder immer wieder, wenn wir in den Doppelzimmern fragen, wenn jemand im Sterben liegt, sollen wir einen Paravent aufstellen, kommt sehr häufig als Antwort, nein, ich bin eh schon vertraut mit meinem Zimmernachbarn, und ich habe auch oft so das Gefühl, hinterm Paravent wie ein kleines Kind, oder? Da kriegst du noch intensiver mit, was sich da dahinter abspielt, und das dann offen anzusprechen, oder auch wenn jemand verstorben ist, dass man da nicht einfach ins Zimmer geht, wo jetzt ein leeres Bett steht und so tut, es wäre nichts gewesen, sondern auch anspricht, falls sie drüber reden möchten, was da jetzt letzte Nacht oder im Laufe des Tages passiert ist, dass ihre Nachbarin verstorben ist. Bitte jederzeit, es ist ganz normal, dass sie das beschäftigt. Also so Basics, es sind wirklich Basics, und es klingt vielleicht so banal, aber ich glaube, wir haben mehr den Blick auf die Komplexität, und auch hier wieder der alte Spruch aus Dr. House, wenn du Hufe trappeln hörst, sollst du an Pferde denken und nicht an Zebras. Und auch in der Kommunikation, teilweise finde ich es ganz wichtig, dass man, wenn Menschen im Sterben liegen, auch dem Umfeld sagt, bitte trinken Sie etwas. Du siehst oft, dass die schon komplett ausgetrocknet da sitzen. Das ist eine Blickdiagnose. Die vergessen auf das. Ja. Solche Dinge. Darum geht's. Um eine gewisse Aufmerksamkeit gegenüber dem Detail. Und ich glaube, es geht uns alle an. Wir können nicht sagen, du bist jetzt bei uns die Beauftragte fürs Lebensende, liebe Lea, und wenn du auf Urlaub bist, dann wird nicht gestorben. Oder dann ja, überlassen wir das dem Schicksal, sondern es geht uns alle an.
Voll. Und wir sollten einfach auch keine Angst haben. Wir als Team sollten keine Angst haben, Dinge anzusprechen, die so sind, wie sie sind.
Hope-Worry-Statement steht hier.
Steht hier noch. Sollen wir das auch noch? Das ist auch wieder was aus England oder von, ist es von Catherine Mannix, glaube ich, wie man kommuniziert. Also es ist immer dieses, wo ich auch immer wieder reingefallen bin oder reinfalle, dass Menschen halt Prognosen wollen. Und da musste ich auch an Sunita Puri denken wieder, wie sie sagt, sie hat gedacht, als gute Ärztin muss man von Prognosen oder von Stadien oder was auch immer sprechen. Und da ist einmal ein Angehöriger zu mir und hat gesagt, Sie als erfahrene Ärztin, Sie müssen doch wissen, wie lange meine Frau noch lebt.
No pressure.
So, puh, ich weiß nicht, aber meine Erfahrung sagt mir eher, dass ich nicht sagen sollte, dass ich glaube, dass es kein Ablaufdatum gibt sozusagen. Und dass wir eher sehr, sehr vorsichtig sein sollten, damit zu sagen, ich werde nur noch 3 Wochen sein oder weiß ich nicht, Weihnachten, wenn sie nicht mehr leben, weil das bringt halt niemandem was, weil wenn sie es dann noch erlebt, dann sind sie vielleicht böse, dass sie noch lebt. Oder sagen halt, oh, sie haben uns die Angst gemacht, dass das schon davor vorbei sein könnte. Oder wenn sie dann vorher stirbt, dann ist es, ich habe gedacht, Weihnachten geht sich noch aus. Und das ist einfach was, was man nicht machen sollte, weil wir haben ja keine Ahnung, wie lange jemand noch lebt. Also manchmal kann man schon absehen, dass es nur noch ein paar Tage sein werden. Aber da muss man halt vielleicht einmal nicht ganz so klar sprechen.
Vielleicht auch rückfragen, wieso geht Ihnen das jetzt gerade durch den Sinn, wie lange Ihre Frau noch lebt? Ja. Was da dahinter steckt? Das einmal so als erstes. Ja, weil ich sehe, sie wird immer schwächer und so. Und dann natürlich, wenn jemand wirklich darüber sprechen möchte, dann versuchen wir immer, das in Wochen, Monaten oder Jahren, viele Jahre sind es meist nicht in unserem Setting. Leider, auch das würden wir uns wünschen, dass wir da öfters beitragen könnten. Aber genau wie du sagst, diese Daten, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, da wird man ja oft auch so gedrängt, etwas zu sagen. Und es geht ja um den Weg dorthin. Und Hope Worry heißt auch, aufs Beste hoffen, aufs Schlimmste vorbereitet sein. Und manchmal ist es auch wichtig, Sterben zuzulassen, wenn man sieht, dass diese Person einen starken Leidensdruck hat oder vielleicht auch öfters schon gesagt hat, ich möchte eigentlich keine lebensverlängernden Maßnahmen, dann ziehen die Angehörigen vielleicht an einem anderen Strang und sagen, du musst kämpfen. Mhm. Und ich glaube, so ein Ausdruck, Sie als erfahrene Ärztin müssen doch wissen, heißt schon mal, ich möchte es rationalisieren, oder ich möchte das irgendwie auf eine rationale Ebene bringen, was total auf einer Gefühlsebene sich letztlich abspielt. Und da mal zu sehen, okay, das ist jetzt ein rationaler Ausdrucksversuch eines Gefühlserlebens wäre für mich der erste Schritt, auf diesen Menschen zuzugehen. Aber es bringt einen unter Druck, weil man sofort das Gefühl hat, so jetzt muss ich ja
sehr erfahrene Ärztin. Professionelle Ärztin sein.
Ja.
Aber ich habe das so eingebrannt gehabt, noch, ich glaube, aus unserer Gesprächsführung oder so, bin dann hart geblieben und es ist dann darauf hinausgelaufen, dass er eben, sie hatten einen Urlaub geplant und da hat er wissen wollen, ob er den jetzt absagen muss oder nicht. Und wir haben uns dann aufs Absagen geeinigt und vielleicht eher auf einen Wochenendausflug und bis dahin einmal ein bisschen bei uns Symptomlinderung und von Tag zu Tag schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt.
Und wieder Pythagoras, oder be silent or say something better than silence. Und manchmal, wenn man gar nicht weiter weiß, finde ich es Nachfragen immer möglich. Also wir sind uns dessen zu selten bewusst, dass wir durch simples Nachfragen schon Zeit gewinnen können, um nachzudenken, was wir jetzt als nächstes sagen. Und da kann man zum Beispiel sagen, genau, ja, viel, so habe ich immer ein Plus gekriegt in Geschichte. Ich habe immer von unseren Reisen erzählt, von den Reisen mit meiner Mama und mir, habe ich irgendwas erzählt vom Orakel der Pythia und dass das so toll war und das hat mir so gut gefallen, habe ich immer ein Plus gekriegt. Ja. Also ein einheitlicher Plan mit dem Team ist mal gut, dass alle wissen, wovon sie sprechen, dass nicht jeder was anderes sagt, weil das stiftet große Verwirrung, dass man Pläne auch immer wieder überdenken kann, Therapien anpassen, Morphine kann man auch wieder mal gegebenenfalls absetzen, wenngleich es häufig nicht möglich ist, wenn starke Schmerzen vorliegen, dass man die Morphine wieder ganz los wird, weil es wird ja auch oft gefragt, werde ich das jemals wieder los? Auch da ist es wichtig, ehrlich zu sein und sagen, wenn wir die meisten unserer betreuten Menschen anschauen, dann eher nicht, aber nichts ist fix, sozusagen. Also ich glaube, es geht um eine Kultur, die wir entwickeln müssen und dass wir das als essentiellen Teil der Betreuung sehen, die letzte Lebensphase, egal wo wir arbeiten.
Genau, und um Hilfe fragen und Hilfe anzunehmen. Und wenn man sich wo nicht auskennt, in einer Situation am Lebensende, gibt es fast überall ein Palliativteam, das man zu Rat ziehen kann. Und man darf das ruhig auch zugeben, dass man sich wo nicht auskennt und dass man die Expertinnen hinzuzieht. Von beiden Seiten.
Genau, im Austausch bleiben. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man klinische Ethikberatungen macht, wo sehr komplexe Situationen besprochen werden, einfach das Zusammensitzen und jeder darf mal die eigene Meinung äußern, hilft schon extrem. Und da kommst du oft drauf, es geht nicht immer sofort um die Entscheidung, sondern es geht darum, einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen, die Situation zu erfassen und dann erst im nächsten Schritt zu überlegen, wie geht's jetzt weiter. Wir sind einfach zu schnell, wir sind auch so geprägt. Oder wenn du ein Labor anschaust, das ein Blick, also früher hat mich das massiv gestresst und mittlerweile schaue ich halt drauf, habe einen Blick und bin sofort drei Schritte weiter. Und da ist auch die Frage, ob es uns nicht gut täte, das Tempo rauszunehmen, wenn es irgendwie geht. Gerade wenn es krisenhaft und schwierig ist, wo alle das Gefühl haben, jetzt muss aber endlich einmal wer kommen und schnell eine Entscheidung treffen, musst du sagen, da gibt es diesen blöden Spruch, Chanel, nein, lieber langsam. Verstehst du? Chanel.
Ja. Oh, toll. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Bevor es zu lustig wird. Oder willst du noch was
Nein,
sagen?
Nein, ich nicht. Ich habe schon verstanden.
Es war wieder wunderschön. Wir freuen uns wie immer auf Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke. Tschüss, Baba.